Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby mit dem letzten Spieltag der Pro D2, dem, drittletzten Spieltag der Top 14 und natürlich einem Finale, das, gar nicht mal so nice war. Der Witz war schon vor 10 Jahren nicht witzig, ich mache ihn trotzdem. Und was aber natürlich nice ist, dass Oskar wieder mit dabei ist. Hallo Oskar.
Hallöchen Marc, wie geht's dir? Schön, dass ich wieder da bin. Bevor wir zum Rugby kommen, ich hab noch eine andere Frage bekommen von den Zuschauern. Ist dein Nummernschild eigentlich jetzt aufgetaucht oder noch nicht?
Nein.
Okay, immer noch wahrscheinlich.
Ich habe ein neues mittlerweile, aber das alte Nummernschild ist verschollen. Ich komme wieder irgendwo hin. Das Auto fährt wieder. Sehr gut. Holprig, aber es fährt.
Das ist die Hauptsache.
Und bis jetzt meine auf Holz geklopft, aber bis jetzt kein Anwalt schreiben, dass irgendwelches Benzin in meinem Namen geklaut wurde. Also mal schauen.
Also bis jetzt hat sich Berlin eigentlich enttäuscht. Du hast fest damit gerechnet.
Schon.
Und
ja, wahrscheinlich da. Ich habe schon wirklich fest damit gerechnet. Also, aber gut, ich werde mich nicht beklagen. Das soll keine Aufforderung sein. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Es ist keine Aufforderung. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich hatte mit gerechnet. Mal schauen. Dinge, mit denen man gerechnet hat. Vielleicht kurz finanziell einmal eingeworfen. Perpignan ist die gerade noch reingekommen, die Nachricht. Perpignan muss 15.000 Euro Strafe zahlen für die Pyrotechnik und die beleidigenden Gesänge gegenüber dem Schiedsrichter beim Spiel in Montpellier. Bei Montpellier. Ich glaube, es war trotzdem Heimspiel, aber trotzdem 15.000 Euro Strafe. Ja, das vielleicht am Rande für die Schmähgesänge gegenüber dem Schiedsrichter natürlich vollkommen legitim. Auf der anderen Seite hat Biarritz für ähnliche Vorkommnisse nur 5.000 Euro Strafe zahlen müssen. Sei also alles immer mal dahingestellt, wie gerechtfertigt diese Summen immer sind.
Vor allen Dingen ja 15.000 Euro nicht wirklich viel. Und schon krass, also das heißt, für 15.000 Euro kann ich also den Schiedsrichter beleidigen, als Fan oder als Fangruppe.
Ja. Ne? Die du wahrscheinlich niemals selber bezahlen musst, sondern...
Ja, eben. Also, das kommt ja noch hinzu.
Ist nicht unbedingt... Also, ich finde es schön, dass es so publik berichtet wurde, aber es ist natürlich, wenn man es irgendwie mal runterbricht, eigentlich ziemlich witzlos.
Ja, es tut weder finanziell irgendjemandem weh. Auf der anderen Hand, Stadionverbot für Beleidigung des Schiedsrichters wäre vielleicht auch ein bisschen viel, aber gut, das ist irgendwie so ein Symbol, einfach so ein Symbol, ja, mehr nicht.
Ja. Für Spieler sieht es ja ganz anders aus, da droht ja dann doch irgendwie, ein ganzes Jahr Rumsperre. Der letzte, glaube ich, Silvertion hat, glaube ich, 58 Wochen Sperre gekriegt. Das hat ja seine Karriere mehr oder weniger beendet.
Was hat der Spieler bekommen, der den Schiedsrichter hochgehoben hat von der Wehr? Wurde der streng bestraft? Gab ja auch eine rote.
Ja, ich glaube 25 Wochen oder so.
Das ist krass. Das ist wirklich krass.
Also nagel mich nicht drauf fest, ne? Es war schon wirklich eine ganze Menge. Ich würde mich jetzt nicht auf die Wochen festnageln wollen. Ich google es gerade nochmal. Sieben Wochen. Naja, gut, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber trotzdem.
Sieben Wochen ist ja noch fast, sieben
Spiele. Ja.
Ist okay.
Ja, gut, also fahren wir mal wieder runter. Apropos Dinge, die finanziell wehtun. Montpellier muss offiziell ins Relegationsspiel gegen den Verlierer des Pro D2 Finals. Verloren gegen das Toulouse C-Team. Also ich versuche mich gerade zu erinnern, wer aus der ersten Mannschaft irgendwie dabei war, wo man sagen würde, Top-Spieler, der würde normalerweise auch starten. Aber das war ja wirklich der dritte Anzug, der da angetreten ist. Und
ja,
trotzdem...
Eigentlich, ne? Also das ist ganz viele Leute, die auch ihr erstes Spiel erst gemacht haben. Oder zweites oder so.
Das war schon und dafür eigentlich ein recht dominanter Sieg, muss man sagen. Ja, in der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen ausgeglichener, aber es war an sich schon eine sehr eindeutige Performance von Toulouse. Mit naja, einem C-Team. Und dass Montpellier das nicht gewinnt, vor vollem Haus, naja, dann hat man sich den Klassenerhalt vielleicht auch nicht unbedingt verdient. Sagen wir es mal so rum. 22-29 übrigens das Endergebnis, also bei den 5 Punkten für den Defensivbonus, den wir in Frankreich haben, also nicht mal einen Bonuspunkt. Damit auch rechnerisch der Klassenerhalt nicht mehr, oder der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich. Theoretisch könnten sie auch noch auf den letzten Platz rutschen, aber bei 9 Punkten, 10 Punkten Abstand müsste da schon sehr viel schief gehen.
Es müsste mit dem Teufel zugehen.
Auf der anderen Seite, bei der Saison, die Montpellier hatte, wer weiß. Ne, halten wir es einfach mal, wir behalten es mal im Hinterkopf. Offiziell die Klasse gehalten, zwei Teams, bei denen man es vor der Saison auch nicht unbedingt so sicher sagen wollte, Bayern und Perpignan, im direkten Duell. 23-20 am Ende, Perpignan, die sich nochmal gut rangekämpft haben, bevor sie, oder wobei sie ja vorher eigentlich ganz gut abgehängt waren. Vielleicht der schönste Moment des Spiels, der Versuch für Mathieu Acibès, der ja mit seinen 36 Jahren nicht seine Karriere, aber zumindest seine Karriere auf dem höchsten Niveau beenden wird. Naja, 10 Jahre in Perpignan gespielt hat, aber gebürtig aus Bayern kommt. Vielleicht das einfach als schönen Moment festgehalten. Ansonsten natürlich ein Spiel, bei dem es ja nominell immer noch um die Top 8 geht und da steckt auch gut Geld hinter, aber weiß ich nicht unbedingt, ob das das Highlight-Spiel des Wochenendes war.
Weil Top 8 qualifiziert sich ja für den Champions Cup, oder? Das ist nur die Top 6.
Top 8. Und Top 8. Es ist natürlich schon so, dass das ein Unterschied von rein an TV-Geldern zwischen Champions Cup und Challenge Cup von 800.000 Euro ist. Was im Rugby natürlich keine kleine Summe ist. Und dazu kommen natürlich nicht ultra viel, aber es ist schon, es kann einen Unterschied machen. Und dazu kommt ja auch noch, dass du deutlich vollere Stadien hast als im Challenge Cup. Ne, im Challenge Cup, wenn du da deine, alle Tribünen aufmachst, ist das bei den allermeisten Spielen wahrscheinlich sogar ein Verlustgeschäft. Champions Cup sieht natürlich anders aus. Aber das natürlich einmal noch für den Hinterkopf. Aktuell beide Vereine schon in der Nähe der Top 8. Ne, 2 Punkte Rückstand im Falle von Perpignan, 4 Punkte Rückstand im Falle von Bayonne. Ist noch alles drin, aber ja, nur nominell. Ne? Ja, Oyonnax Toulon. Eigentlich ein Spiel, über das man nicht groß reden muss, würde ich sagen. 17-27 am Ende. Ja, einer von mehreren Versuchen an diesem Wochenende, die etwas eher bizarr waren. Gael Drouin hat sich entschieden, den Aldri zu machen und ja, den Ball im Mahlfeld einfach nicht abgelegt. Und da konnte Oyonnax dann profitieren. Hat am Ende natürlich nicht für einen Sieg gereicht, aber immerhin. Stadion zum offiziellen Abstiegsspiel, das ist am Ende ja nominell geworden ist, wenn auch rechnerisch nicht ganz hundertprozentig. 10.200 Zuschauer, die meisten in dieser Saison. Wir haben einen offiziellen Schnitt von 10.500 von wann in dieser Saison, die ja eine Kapazität von 11.200 haben. Also so weit sind wir da gar nicht voneinander entfernt. Das aber vielleicht auch eher ein Treten von Vereinen, die eh schon am Boden liegen. Weiß ich nicht, ob das wirklich zielführend ist. Tja, apropos zielführende Dinge. Familienduell, Darry Carrère in Clermont. Sohnemann spielt für Clermont, Vater trainiert Castres. 36-20 am Ende. Wie hast du das Spiel gesehen, Clermont gegen Castres?
Erst einmal Clermont. Weiß nicht, was da passiert ist, aber seit dem ja verlorenen Challenge Cup Halbfinale in einer sehr guten Form. Perpignan auswärts gewonnen. Jetzt zu Hause sehr stark. Und ich denke mal, es wird so weitergehen. Also, wenn die Form so stehen bleibt, dann ist auch, denke ich mal, der Champions Cup für das nächste Jahr auf jeden Fall drin. Was ich persönlich gar nicht so schlecht finden würde. Und möglicherweise sogar eine Qualifikation. Und dann ist ja sowieso alles möglich. Ne? Und dann dafür, dass jetzt Urios im ersten Jahr da ist und das ist ja auch schon mal ein schlechter Ausfall der Saison, ist, denke ich, ist nicht schlecht. Also, ja. Auf der anderen Seite natürlich Abraham Papali mit einem wunderschönen Versuch. Ja. 60 Meter, wollen wir nicht übertreiben, 60 Meter läuft er praktisch unberührt übers Feld und legt dann unter den Stangen ab. Und zwar, das war eigentlich auch ein Highlight. Aber ansonsten, na klar, Clermont dominiert und einen Tag nach dem Spiel gibt es dann ein Interview von Jeremy Davis, wo er dann auch sagt, ja, wir in Kast, wir haben es nicht verdient, uns zu qualifizieren.
Meine Clermont jetzt ein Punkt hinter Racing auf dem 6. Platz. Ja, und auch hinter Pau auf dem 7., Clermont auf dem 8. aktuell. Castres nur 2 Punkte dahinter, rein rechnerisch alles möglich. Aber ja, die Formkurve zeigt schon eher nach unten gefühlt. Aber gut. Ja, Lyon-Racing 2014, Lyon offiziell die Klasse gehalten. Racing hatten am Ende die Chance, das Spiel zu gewinnen und haben entgegen der Anweisung des Trainerstabs, die 3 Punkte gefordert haben, 5 Meter vor dem Mahlfeld von Lyon, sich entschieden, schnell anzuspielen. Als Spieler, wie siehst du diese Entscheidung? Kannst du das nachvollziehen? Oder hättest du auch gesagt, nee, Defensivbonus für die Tabelle hätte man schon nehmen sollen?
Jetzt weiß ich zeitlich nicht, welche Minute war das? Ganz
Nach der
genau.
Sirene. Also ich müsste jetzt
Also
nochmal. Aber
nach
das
der
war
Sirene.
schon mit oder nach der Sirene.
Und da haben sie Quick-Tap gemacht. Ja, also
Fünf Meter vor dem Mahlfeld von Lyon.
ist ja jetzt nicht so ideal. Ich habe den Spielverlauf nicht gesehen, aber entweder nimmst du. Ich glaube, es ist schon richtig, dass man sagt, wir wollen gewinnen, ja. Ob dann jetzt der Quick-Tap die beste Entscheidung ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, wenn es geklappt hätte, dann säßen wir jetzt hier und würden sagen, brillante Aktion, tolle Initiative. Dementsprechend natürlich immer super leicht im Nachhinein zu beurteilen. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass man halt mit seinen Stärken spielt. Und wenn die Stärke ist in der Quick-Tap, dann spielt man den Quick-Tap. Aber jetzt in unserem Fall vom Brief, es ist halt, ich werde ein Gedränge genommen oder den Ball zur Gasse gekickt. Und damit mit einem Maul versucht, irgendwie entweder nochmal ein Penalty zu bekommen. Oder einen Versuch zu legen. Ja, und aber am Ende des Tages, ja, muss, glaube ich, der Kapitän entscheiden. Und
Ja, es war in jedem Fall, sie waren auch nicht weit weg in Fairness, einmal Millimeter vorm Mahlfeld gestoppt und dann den Ball im Mahlfeld verloren, sodass, ich weiß gar nicht mehr, wer genau es war, aber ich glaube, Kuyu den Ball nach hinten aus dem Mahlfeld raus kicken konnte, um das Spiel zu beenden. Am Ende geht man punktlos nach Hause. Man hat natürlich einen gewissen Puffer auf dem 6. Platz, ne, aber eben halt einen minimalen. Nicht, dass ein Punkt den großen Unterschied gemacht
habe ich mir
hätte.
nämlich auch, also ich habe die Tabelle mal geöffnet und es ist jetzt ein Punkt und das wäre jetzt nichts, als hätte der eine Punkt irgendwie jetzt viel verändert. Also ich kann schon verstehen, dass man als Spieler sagt, okay, jetzt, wir möchten jetzt hier auswärts gewinnen und sich dann so auch geschlagen geben, in Anführungszeichen, diesen einen Punkt mitzunehmen. Boah, das, also ich weiß nicht, das ist ja auch so eine Identität der Mannschaft und ich glaube, es ist schon positiv, dass man als Mannschaft dann sagt, ja, okay, wir geben alles und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wir wollen nicht mit einem Punkt abreisen. Ich kann es nachvollziehen. Wobei natürlich, wenn der Trainer das fordert, dann sollte man vielleicht auch vom Trainer hören. Vielleicht. Wobei ich mich ja erinnere, Weihnachten gegen Clermont. Hat auch unser damalige Trainer gesagt, er hätte gerne die 3 Punkte, um eben ein Unentschieden zu bekommen. Er hat den Ball zur Gasse gekickt und das Spiel gewonnen. Ja, und, aber natürlich, hätte das nicht funktioniert, dann wäre alles ganz anders gekommen. Aber gut, im Endeffekt. Ja. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du recht. Und wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann hast du eben nicht recht. Ja. So läuft das Spiel.
Ja, apropos, wie das Spiel so läuft, kommen wir noch zu 2 Spielen. Einmal La Rochelle-Pau. Das Twitter-Gericht hat geurteilt, für die Leistung, die beide Teams aufs Feld gebracht haben, sollten sie für die nächsten 10 Jahre von den Playoffs gesperrt werden. Nicht unbedingt ein Rugby-Highlight. Entschieden letzten Endes durch einen relativ kuriosen Bock von Eyot Rudil, der einen Penalty-Kick auf die 5-Meter-Linie retten wollte, den Ball über der Linie ins Spielfeld geschlagen hat, wo er dann dem Flügelspieler von der Rochelle in die Arme geflogen ist, der den Ball einfach nur noch ablegen musste.
Am war das Ende, denn für dass dich ein Bock? Würdest du wirklich sagen, das war für dich ein Bock? Weil ich habe es nämlich gesehen und ich hab mir gedacht, das ist eigentlich genial. Also der verhindert praktisch eine 5-Meter-Gasse, was ja auch sowas ist wie ein Strafstoß mäßig. So. Ja, und dann halt das Backfield-Cover einfach gefehlt, war halt keiner mehr da.
Im Resultat würde ich sagen, war es ein Bock. Ja. Wenn es funktioniert hätte, auch da sind wir den Punkt, hätte man gesagt, ja geil. Aber so wirkt es ein wenig hektisch.
Ich fand es sowieso generell, dass es so ein Spiel war, wo einfach viel verpasst hat, so auch viele Bälle nicht gefangen hat. Aber für mich war es einfach Pech, so. Es ist einfach der Pechvogel des Abends, weil die Aktion war ja super eigentlich. Er springt hoch, holt noch den Ball, verhindert sozusagen diese Gasse. Da ist halt einfach niemand da. Oder vielleicht, man kann ja auch argumentieren, die eigenen Mitspieler schlafen, man muss nach hinten arbeiten, man muss immer davon ausgehen, dass das passiert. Ne? Am Ende ist es halt sehr bitter. Also wirklich sehr, sehr bitter.
La Rochelle unter anderem mit einem mega starken Gedränge auf der rechten Achse mit Antonio und Skelton natürlich auch top besetzt. 3-Mann Überzahl für die letzten 5 Minuten für Po. Daraus dann am Ende noch einen Strafversuch geholt. Immerhin nochmal so rangekommen und Defensivbonus geholt. Aber ja, am Ende kein Rugby-Leckerbissen. Und davon hatten wir dieses Wochenende, vor allem in der Pro D2, einige. Aber vorher vielleicht noch kurz zu Stade Français Bordeaux. Glückwunsch an einen der namhafteren Sponsoren von Bordeaux. Der Kakaosponsor, den sie auf dem linken Ärmel haben, feiert sein 70. Firmenjubiläum. Der coole Kakao. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber anscheinend der coole Kakao. Der Kakao einer Generation. Der Kakaosponsor von Bordeaux feiert 70-jähriges Jubiläum. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht als Pressemitteilung. Aber was man halt mal so kriegt, ne? Am Ende, 22-18 im ausverkauften Jean Bois in Paris. Das Derby Chocolatine gegen Petit Pain au Chocolat. Noch eins davon. Wobei ich natürlich ganz klar sage, Chocolatine stimmt. Weil ein Pain au Chocolat ist eine Nutella-Stulle. Das ist grammatikalisch ganz klar geregelt. Aber sei es drum. Lucu und Jalibert nicht unbedingt mit dem besten Spiel. Weiß ich nicht, ob ich ihnen jetzt die Niederlage zurechnen würde, aber das ist das, was Canapus gemacht hat. Sie haben 3 Versuche in der ersten Halbzeit verbockt.
Ich muss sagen, ich hatte den Multiplex. Das war das Spiel am
Sonntagabend.
Sonntagabend, ja, ich habe spät eingeschaltet. Weiß gar nicht, was ich davor gemacht habe. Ich habe nur gesehen, Joris hat das erste Mal einen Versuch gelegt in seiner ganzen Karriere. Ja. Über 1000 Punkte gemacht, noch nie einen Versuch gelegt. Das kannst du aber auch noch als Zehner.
Hat er auch auf dem Flügel gespielt, oder?
Ich glaube, er hat 15 und 10 gespielt. Aurillac kommt er, glaube ich. Oder Bayonne.
Ja, ja, aber ich meine bei dem Spiel, ich meine, dass er irgendwie die 14 oder so auf dem Trikot hatte.
Nee.
Nee, hast vollkommen recht. Aber ich hatte mich irgendwie gewundert, bei der Zusammenfassung sah es irgendwie so aus. Aber ja, deswegen hat es mich so gewundert.
Bei allem Respekt, aber den Speed hat der Mann nicht. Das war schwer zu bezweifeln. Aber hat einen Versuch gelegt tatsächlich jetzt. Auch endlich mal. Das war ganz cool. Und ansonsten muss man halt einfach sagen, Paris brutal effektiv einfach. Brutal effektiv, immer dann gemarkt, wenn man punkten musste. Und Bordeaux irgendwie, ja, keine Ahnung, also hat es an der Effizienz eben gemangelt. Ob das jetzt an 2 Spielern irgendwie festzumachen ist. Ja, ist natürlich immer leicht für Canal Plus dann irgendwie. Das verkauft sich halt gut, das kann man irgendwie, versteht auch jeder. Ja. Aber ob es jetzt tatsächlich der Grund, ausschlaggebende Grund war, ich glaube nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite Paris, nach der Ja, nach dem Fastabsturz auf dem Weg nach Toulouse. Nur mit 3 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Tabellenzweiter. Halbfinale noch nicht ganz sicher. Also es sind 7 Punkte Vorsprung auf Bordeaux. Bei 10 zu vergebenen Punkten theoretisch. Also noch möglich, dass sie ihr Halbfinalplatz verlieren. Aber es sieht aktuell ganz danach aus, als würden sie relativ sicher nach Bordeaux kommen, Lyon kommen. Ich weiß gar nicht, wo die Halbfinale dieses Jahr sind.
Ist nicht viel in der Pro de Deux, dass die dann in Paris sind?
Nö. Nee. Halbfinale ist ja in Paris. Ist es Halbfinale der Pro de Deux? Die sind doch in deren, deren eigenen Stadion.
Ja, meine ich ja, im eigenen Stadion. Also sozusagen im Falle von Stade Français in Stade Jean-Bois und von Toulouse.
Nee, nee, die Halbfinale sind ja im neutralen Stadion in der, ja, was die Premiership jetzt tatsächlich auch diskutiert.
Ja, Halbfinale in Massy. Finale ist das erste Stadion, das erste Mal voll.
Oh Gott, ja, es ist, also ich versuchen ja viele Dinge jetzt zu machen, die Frankreich oder die französischen Ligen schon seit Jahren machen, die Premiership. Mal gespannt, was da tatsächlich bei rumkommt. Aber im Moment hat man eher das Gefühl, sie kratzen ein bisschen, versuchen sich eher mit kosmetischen Änderungen dem Problem zu nähern. Weiß ich nicht, wie zielführend das ist.
Wobei, die haben Kohle. Die haben wirklich Kohle. Ich werde nämlich heute noch mit jemandem Kaffee trinken, der ein Angebot von den Saracens bekommen hat von uns. Und ich sage euch, die haben Kohle. Ich weiß nicht wie und woher, aber die, ich weiß nicht, irgendwo haben wir noch was gefunden. Irgendwo gab es noch Goldschätze.
Ja, ich glaube, es ist schon eine Zweiklassengesellschaft, oder? Also bei manchen Vereinen, also ich meine gerade Leicester Tigers oder so, die ja wirklich zum einen wohlhabenden Eigentümer im Rücken haben, zum anderen mit ihrem Stadion, mit ihrem Casino und Hotel, das sie da angeschlossen haben, im Gegensatz zu den Wasps tatsächlich Geld damit verdienen. Also da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Verein. Auf der anderen Seite hast du einen Verein wie Newcastle, bei dem du dich seit Jahrzehnten fragst, wie zur Hölle die Geld verdienen. Bei den 20 Fans, die bei denen ins Stadion kommen.
7.000, glaube ich, waren da.
Ja, es ist, aber es ist schon, also es wirkt halt auch, vor allem mit dieser Haupttribüne, die ja keine richtige Haupttribüne ist, sondern irgendwie so, ne, es wirkt halt sehr irgendwie nach Sportplatz und nicht nach Stadion. Aber sei es drum. Wir sind ja hier über französischen Rugby zu reden. Und das Match mit Atlantique in Bordeaux wird fürs Halbfinale sicherlich ausverkauft sein. Genauso wie das Velodrom in Marseille fürs Finale. Und Paris-Bordeaux könnte man dann eben im Halbfinale sehr gut auch nochmal sehen. Hoffentlich mit einem besseren Ergebnis. Aber wenn vielleicht eine ganze Menge Kakao gesponsert wird, dann muss man sich da wahrscheinlich auch keine Gedanken machen.
Kakao macht auch Muskeln.
Eben.
Und stark.
Calcium. Starke Knochen. Starke Knochen.
Ist auch die hattet... drin.
Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Das ist.
Braucht keine Proteinshake, Jungs. Einfach nur Kakao.
Also, mich würdest du damit abholen, aber. Ich bin auch Prop, also weiß ich nicht, ob das die richtige...
Gibt aber auch gute Schokolad-Kakao mit Proteinshakes jetzt. Schmecken sogar, wenn man die mit Wasser mischt. Oder auch mit Milch, natürlich. Natürlich auch.
Also was du sagen willst, die schmecken nicht.
Kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie viel Willenskraft man aufbringt. Für alle, die noch nach einem Frühstücksrezept suchen, ja. Ein paar 100 Gramm Haferflocken mit Proteinpulver und Mandelmilch und dann einfach einmal durchmixen. Und dann trinken, habt ihr 3 Minuten gefrühstückt und dann seid ihr ready fürs Training. Da habt ihr auch erstmal satt die nächsten 2 Stündchen. Weil es zwar schnell gehen muss.
Wir haben immer gesagt, es geht in diesem Podcast nicht nur um Sport, sondern auch um die Dinge, die drumherum gehen. Wein und eben auch viel Essen. Und das ist aber, glaube ich, trotzdem das erste Rezept, was wir in diesem Podcast hatten. Freue ich mich.
Und ich sage euch, das schmeckt super. Wirklich. Dann noch Banane oder ein paar Himbeeren. Vertraut mir, das geht hart. Weil jeder, der mal versucht hat, 200, 300 Gramm Haferflocken normal zu essen, was man dann für einen Blähbauch hat, das geht ja gar nicht klar. Ja, damit auf die Waage morgens, dann kannst du erstmal sofort aufs Fahrrad weitergehen, weil du Weil der Essence dir sagt, du bist 10 Kilo schwerer geworden. Aber wenn ihr alles schon durchmixt, das also schmeckt, merkt man gar nicht. Geht runter, ratzfatz, für die Verdauung 1A.
Freut euch in der Sommerpause auf Grillen mit Oskar und Marc, wenn wir euch unser Cassoulet-Rezept vorstellen. Ich habe leider tatsächlich kein Cassoulet-Rezept. Ich weiß, es macht mich zu einem sehr schlechten Franzosen, aber ich bin ja auch kein Franzose, von daher passt es wahrscheinlich.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Essen sind, du kommst ja aus einer Winzerfamilie, mäßig, ne? So mehr oder weniger. Ich hatte das ja schon erzählt, ja, ich spiele aktuell nicht, ja, deswegen profitiere ich und ja, bringe auch ein bisschen meine akademische, ja, sagt man, mein Bachelor voran, ja, petit à petit, ja, ganz langsam, aber es geht in die richtige Richtung. Und wenn ich die dann habe, gibt es ja über die Spielergewerkschaft, habe ich ja schon erzählt, verschiedene Masterstudiengänge. Unter anderem gibt es auch Weinwirtschaft. Warum macht das jeder Spieler? Weil man, glaube ich, auch drei oder vier ja, so Weintastings hat. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was macht denn für dich guten Wein aus? Und ist der Wein aus Frankreich denn überhaupt wirklich besser als jetzt aus Südafrika oder England? Oder ist das einfach nur Marketing?
Also erstmal ja, ist deutlich besser. Nein, nominell
Alles
wahrscheinlich
andere hat mich
nicht.
sehr stark gewundert. Richtige Drecksplörre hier, hole ich mir lieber einen aus dem Lidl.
Also es kommt halt immer darauf an. Also ich glaube, preislich, wenn du beim Produzenten kaufst, was du ja ohnehin im Idealfall machen solltest, gerade wenn du vor Ort bist, wenn du in Berlin bist oder in Hamburg, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wenn du im Rheinland bist, deutlich einfacher.
Es gibt auch Weinmessen, also die Salon de Vin in Brief. Im Brief, ja, da habe ich auch besucht. Gibt es natürlich aber auch anderswo.
Man sollte schon auf den Preis achten. Also im Sinne von, gebt nicht zu viel Geld für Wein aus. 5 bis 8 Euro mehr sollte eine Flasche Wein nicht kosten. Da habt ihr schon echt gute Weine dabei. Ich persönlich bin, ich trinke gerne entweder sehr rauchigen Rotwein oder trockenen Weißwein, je nachdem, ob man Käse oder Hähnchen oder was auch immer dazu hat, ne? Aber es lohnt sich schon, auch die Tastings zu machen. Also mein Tipp ist wirklich, ihr sagt man, auch wenn ich habe Bekannte, die gesagt haben, ich schmecke eh keinen Unterschied, das macht keinen Unterschied. Und wenn du dann mit in den Weinladen nimmst und wirklich mal zwei, drei Weine probieren lässt, jeder Laie schmeckt den Unterschied. Wichtig ist, beim Probieren schön atmen, das Atmen nicht vergessen, weil der Sauerstoff holt den Geschmack richtig raus und den Wein eben lange auf der Zunge. Also ihr sollt eure Zunge halb mit Wein bedecken, ne, dass es so drin liegt und dann dabei schön atmen, dann holt ihr den Geschmack richtig gut raus. Wenn ihr clever dabei wirken wollt, könnt ihr das Weinglas schwenken. Muss ich.
Zitrone.
Schnuppert gerne dran, ist immer schön, riecht auch gut. Aber sind wir mal ehrlich, ich mach's auch mehr für Show als für alles andere.
So, jetzt habe ich auch noch zwei Anschlussfragen. Erstens, ne, wenn man nicht spielt, nicht trainiert, ja, dann langweilt man sich, erfährt man also auf einer Weinmesse. Bin ich da also hingefahren, meine erste Weinmesse, weil was, also in Berlin, in Deutschland, was soll ich auf einer Weinmesse? Aber gut, erstens ist es ein unschlagbarer Deal, 7 Euro und du kannst also wirklich, das sind so viele Weingüter und du kannst ja wirklich bei jedem Weingut, der mal vier Weißweine und dann nochmal drei Rotweine. Und wenn du es richtig ernst meinst, kannst du da auch alles probieren. Muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass ne, ich hätte gar keine Ahnung, aber du musst das Zeug zwangsläufig wegspucken, weil ansonsten bist du nicht mehr fahrtauglich, also es geht gar nicht. Erster Punkt, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich null Ahnung von Wein, weil A trinke ich wenig Alkohol und B. In Berlin gibt es jetzt auch, glaube ich, wenige Weinbars oder so etwas, wo man das wirklich kennenlernen könnte. So für mich als, zumindest als Jugendlichen damals und mit 16, 17 hat man andere Dinge im Kopf als Wein. Wie auch immer, auf jeden Fall diese unterschiedlichen Weinaromen schmeckt man sofort. Also ich glaube, das ist wirklich unglaublich, was es da für Facetten, Reichtum gibt. Und was es mir angetan hat, und ich weiß nicht, ob dir das auch schmeckt, ist so Weißwein, der so sehr fruchtig schmeckt, so nach Pampelmus und Zitrone. Sagt dir das was?
Ja, sag mir was, aber ich glaube, da müsstest du dich eher mit meiner Mutter unterhalten.
Und die zweite Frage, die ich habe, ist, warum stinken manche Weine so abartig? Also die Nase. Woran liegt das? Es kann ja nicht normal sein, habe ich mir gedacht.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sie gefiltert sind. Also das ist dann, weil je nachdem, welchen Wein du hast, dann werden die ja teilweise durch. Deswegen auch da der Tipp. Fragt nach, ob, wenn das für euer ein Kriterium für euch ist, fragt nach, ob euer Wein vegan ist, weil es ist französischer Wein, da steht ja nicht drauf, wie es produziert wird. Generell, teurer Wein ist das ein geringeres Problem, aber bei günstigeren Weinen, wenn ihr nicht wisst, wie es produziert ist, fragt nach, weil es kann sein, dass es entweder mit Eiweiß destilliert oder gesiebt wurde. Es kann sein, aber auch, dass es mit Tierinnereien gesiebt wurde. Das ist eine absolute Option, dass es genommen wurde. Daher fragt er gerne nach. Und das sind dann manchmal, gerade bei den günstigeren Weinen, sind das manchmal so diese Dinge, die dann wirklich vorkommen. Es kann aber auch einfach sein, dass es in einem Fass war, was schon ein bisschen schwierig war. Also die Optionen bestehen immer, gerade wenn die großen, wenn die Tanks nicht richtig gereinigt sind, dann kann das schon passieren, dass es stinkt. Ist mir allerdings auch noch nicht untergekommen, wenn ich ehrlich bin.
Ich war nämlich auf so einer Messe für Naturweine. Da waren halt nur Naturweine. Und manche, das habe ich natürlich den Winzer nicht so gesagt, das kann man nicht sagen, aber die haben einfach so ein bisschen nach so Pferdekot oder so. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Es war irgendwie sehr komisch. Vielleicht war es auch nur für meine Nase so. Aber ja.
Du, ist ja eine sehr persönliche Sache, also ich weiß nicht, ich hatte das noch nicht, je nachdem wie gedüngt wurde, kann es natürlich auch sein, dass das vielleicht mit reingekommen ist, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wenn ihr Wein kauft, guckt drauf, ich würde auch tatsächlich, ist immer mein persönliches Kriterium, ich kaufe keine spanischen Weine, weil man bei den Spaniern immer nicht weiß, gehen die sehr schwierig mit ihren Wasserhaushalten um. Die andere Sache ist aber auch, dass die spanischen Weine oftmals günstiger sind, weil sie sehr viel Menschenhandel betreiben. Sehr viele Menschen aus Lateinamerika, die für die Weinlese nach Spanien kommen und dann ja mit sehr kleinen Summen abgespeist werden und dann über Nacht in kleine Schuppen gesperrt. Das ist in Spanien, ich will nicht sagen, dass es alle machen, aber es ist in Spanien deutlich verbreiteter als in vielen anderen Ländern. Und die Franzosen haben das Problem nicht, weil die Spanier aus diesem Grund alle nach Frankreich für die Weinlese kommen. Von daher ist das in Frankreich nicht so der Fall. Und da das für mich ein relativ großes Kriterium ist, ist das für mich immer so eine Sache, auf die ich schon achte.
Kannst du einmal den Namen nennen von dem Weingut eurer Familie? Kann man da bestellen?
Kann man glaube ich nicht, aber ich kann tatsächlich empfehlen, vorbeizufahren. Also das ist natürlich in einem Vorort von Narbonne, in Fleury-d'Orde, ist die Kooperative vor Ort. Und ihr habt tatsächlich auch Glück, weil die Frau, die dort oftmals im Shop und Empfang arbeitet, kommt aus Leipzig. Das heißt, auch wenn ihr kein Französisch könnt, könnt ihr dort problemlos Wein einkaufen. Haben mittlerweile auch ein, zwei Biere, die sie vor Ort produzieren, die auch echt nicht schlecht sind. Kann ich sehr empfehlen. Frisches Olivenöl kriegt ihr auch vor Ort.
Aus Spanien oder angebaut. Aus Frankreich?
Sogar aus dem Minervois, also Richtung Béziers. Dort ist ja auch unter anderem Loulibeau, was mittlerweile ja eine sehr touristische Absteige ist. Früher aber war es tatsächlich so, das war also eine der größten Olivenplantagen Frankreichs. Und früher war es so, also noch vor 10 Jahren, als ich da war, oder als ich das letzte, mittlerweile waren wir nochmal da, deswegen komme ich darauf. Aber früher war es so, du hattest einen großen Pavillon, in dem 100 verschiedene Olivenöle waren und du hast hier so einen kleinen Kaffeeumrührer genommen und jedes einzelne Olivenöl probiert.
Gibt es das noch? Das ist ja wirklich mega.
Es gibt's noch, das Problem ist, dass es jetzt mega touristisch ist, Okay. Aber du kannst es immer noch machen. Olivenöl-Tasting.
Also mit 7 Euro komme ich nicht so weit, wie bei meinem Salon de Vin.
Nein, ja. Nein, es sind sehr teure Olivenöle, aber ich kann dir auch sagen, dass das dort gekaufte Olivenöl in diesem Haushalt von gewissen Mitgliedern dieses Haushaltes wie in Familienerbstücke behandelt werden. Also das ist dann, die sind schon echt gut. Das kann ich schon empfehlen.
Sorry, dass wir jetzt eigentlich immer weiter abschweifen. Wir haben die Produkte nicht vergessen, aber jetzt hast du Olivenöl angesprochen, jetzt muss ich da was einwerfen, weil es hat Sportkontext und zwar, ich bin Sportfan generell, ne? Rugby natürlich mega, aber Radsport zum Beispiel für mich auch eine super interessante Sportart. Ja? Habe ich letztens einen Podcast gehört, ich glaube, der Tourfunk von der Sportschau, glaube ich sogar, sehr zu empfehlen, ganz toller Podcast. Interview mit irgendeinem Radfahrer, Namen schon wieder vergessen, hat so ein bisschen erzählt, wie sie sich vorbereiten. Und er hat erzählt, dass er mal ebenfalls gehört hat, dass Olivenöl gegen Demenz gut sein soll. Und seitdem trinkt er jetzt jeden, also verarbeitet er jetzt jede Woche einen Liter Olivenöl. Dann habe ich das gehört, habe mir gedacht, ja, wenn er das sagt, dann mache ich das auch, ne? Olivenöl, gutes Olivenöl gekauft und jetzt immer nur mit Olivenöl kochen, Salat, alles mit Olivenöl, weil soll ja gut gegen Demenz sein. Ne, so entstehen übrigens auch Gerüchte. Einer sagt, das soll wohl helfen, ne? Und dann machen das einfach alle weiter. Aber habe ich geglaubt, der Mann war Profi immerhin im Radsport irgendwo. Wird wohl stimmen. So hab ich dann auch eins so eingeführt. Einen ganzen Liter die Woche jetzt nicht, aber halt viel mit Olivenöl gearbeitet. Und da habe ich tatsächlich von unserem Gesundheitsminister, vom Lauterbach, gesehen, dass es da tatsächlich eine Studie gibt von Harvard, die jetzt seit über 23 Jahren läuft, dass tatsächlich Olivenöl gut sein soll gegen Demenz. Und dann, ja, das war unglaublich und seitdem bleibe ich dabei. Das heißt also, wenn ihr auch noch eure Performance verbessern wollt im Alter, ja, gerade wenn ihr Rugby-Spieler seid, da kriegt ihr ja eigentlich auf die Birne. Da kann man da vielleicht mit Olivenöl ja, nachhelfen und möglicherweise findet ihr euer Olivenöl ja, ich habe den Namen leider vergessen, aber an diesem wunderschönen Ort, den Marc gerade angesprochen hat.
Ist ein sehr empfehlenswerter Tagestrip. Also kann ich wirklich Lulibo, ist sehr schön. Dann fahrt ihr weiter nach Minerve, eine alte Katara-Festung. Auch sehr schön. Essen Crepe, fahrt nach Hause. War ein guter Tag. Ne? Kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Ist schön. Ist natürlich auch so ein Ort, den wir, ich glaube, den ich mittlerweile waren, wie oft waren wir da? 20 Mal oder so. Dieses kleine Dörfchen, Bürkchen, wenn man es mal so sagen, wie auch immer man es nennen möchte. Ne? Aber halt auch wie Carcassonne, so eine Sache, die man irgendwie jedes Jahr macht, wenn man da ist. Ist halt irgendwie, hat sich eingebürgert. Ist eine schöne Tradition. Ist auch echt nett, kann ich empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist gegen Biarritz zu gewinnen. Komm, vielleicht endlich so Pro de deux. Biarritz mit, ja, eigentlich wenig Gegenwehr. Gefühlt haben sich eher aufgrund der Inkompetenz der Konkurrenz gerettet vom Relegationsplatz oder vom direkten Abstiegsplatz. Für euch aber natürlich ein Bonuspunktsieg, der am Ende einen unerwarteten oder lange nicht erwarteten sechsten Platz bedeutet.
Fangen wir mal so an. Also dieser letzte Tag der Pro de Deux war sowieso verrückt. Es gibt einige Spiele, die kann man eigentlich, nehmen wir mal vorne weg, streichen wir die weg, weil sind unwichtig. Dazu würde ich persönlich, Marc, unterbreche mich, würde ich zählen, Agen Vannes. Agen gewinnt 27 zu 22. Ja, und für mich auch Provence, die 44 gegen 20 gegen Grenoble gewinnt. Das waren aus meiner Sicht im Grunde, wenn man vielleicht noch Angoulême, die 30, 14 gegen Béziers gewinnen, diese drei Spiele kann man rausstreichen. Alle anderen Spiele waren so unglaublich spannend, wichtig für Abstieg oder Aufstieg, beziehungsweise für die Qualifizierung für die Top 6. Und was da passiert ist, dass ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erster Punkt vielleicht, warum gibt es für die Pro de Deux kein Multiplex auch in der regulären Saison? Weil diese Spannung, wie die aufgefangen wurde, ich glaube, da kam kein Multiplex der letzten paar Wochen an der Top 14 ran. Da war nichts, unglaublich, unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc, bevor wir dann vielleicht dann dazu den Ergebnissen wirklich kommen und wie was zusammenhängt. Erstmal Multiplex Pro de Deux, das muss doch eigentlich regulär geben, oder nicht?
Unbedingt, weil die Spiele finden sowieso schon parallel statt. Oder ich sag mal, von den 8 Spielen finden 6 parallel statt. Dass das nicht ohnehin schon passiert, das ist wild.
Ja, Multiplex ist einfach eine Konferenz für diejenigen.
Also, ja, einfach eigentlich eine super logische Idee. Aber ja, wild, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist. Oder es einfach noch keiner gemacht hat. Auf die Idee sind sie vielleicht schon gekommen, aber. Ja, würde sich eigentlich schon gehören, denke ich.
Auf jeden Fall sehe ich genauso. Jetzt zu Multiplex, der das Ganze so spannend gemacht hat, war natürlich erstmal die Ausgangssituation. Stellt euch vor, Brief ist auf dem sechsten Platz. Dahinter mit einem Punkt weniger Nevers und mit einem Punkt weniger Mont-de-Marsan. Für uns folgende Situation. Wenn wir gewinnen und beide anderen Teams verlieren, sind wir qualifiziert. Wenn wir gewinnen, Mont-de-Marsan mit einem Bonuspunkt gewinnt, sind wir qualifiziert, weil wir eben dann punktgleich wären, aber im direkten Vergleich haben wir eben gegen Mont-de-Marsan gewonnen. Dementsprechend behalten wir den sechsten Platz. Wenn wir aber nur gewinnen und Nevers mit einem Bonuspunkt gewinnt, haben wir dann wieder Punktgleichheit. Aber im direkten Vergleich, Nevers hat uns zweimal geschlagen, wäre dann Nevers weiter. Dementsprechend Ansage an uns, ihr müsst mit einem Bonuspunkt gewinnen, sonst könnt ihr in den Urlaub fahren. So, das war die Ansage. Dementsprechend war der Druck natürlich da. Druck aber auch für eine Wehr, weil eine Wehr musste eben auch mit einem Bonuspunkt gewinnen. Und Montenegro war eigentlich zumindest für die Top 6 nicht mehr ganz so wichtig. Kommen wir vielleicht nachher zu, wenn es um Abstieg geht, weil das Spiel nämlich auch relativ interessant. Aber das zumindest jetzt für Brief, für meine Mannschaft, der Ausgangspunkt. Und was heißt ein verrücktes Spiel? Wenn man jetzt sich nur Brief Beritz anguckt, war es jetzt eigentlich kein Top-Spiel. Also unser Trainer hat nach dem Spiel gesagt, es war kein gutes Spiel, die Saison war eine Verschwendung und es ist nur eine Qualifikation. Aber es ist eine Qualifikation, weil wir es eben geschafft haben, in der letzten Minute diesen vierten Versuch für den Bonuspunkt zu legen. Ja, in einem Spiel, wo es hin und her ging, wo Beritz auch fast in Führung war, also dann, ne, dann wurde das dann zurückgepfiffen und zurückgenommen. Wir legen also in der letzten Minute diesen Versuch und ist natürlich unglaublich, der gesamte Kontext dieses Spiels. Wir haben Said verabschiedet, unseren langjährigen Captain, der jetzt auch schon fast 40 ist. Wir haben uns qualifiziert, das Stadion war voll ohne Änderung, die Stimmung war unglaublich. Also wirklich, es war unglaublich. Am Ende dann auch irgendwie mit Olympique Marseille-Gesängen wurden wir verabschiedet. Es war echt ein toller Abend. Aber wir legen also in der 84. Minute diesen entscheidenden vierten Versuch für den Bonuspunkt. Und zeitgleich spielt Nevers, die sind in der 87. Minute. Das heißt also, die Uhr ist schon rot und sie legen auch einen Versuch. Und diesen Versuch legen sie kurz vor uns. Jetzt fragt ihr euch ja, warum 87., 84.? Wir hatten eine lange Verletzungsunterbrechung. Deswegen waren wir sozusagen hinter den anderen Spielen der Konferenz. Das heißt also, Dax, Nevers geht hin und her, aber Nevers fightet. Es gibt noch eine rote Karte für Dax, weil der Kapitän den Elbow rausgepackt hat und Nevers jetzt in Überzahl legen diesen Versuch nach dem Buzzer, 84. Minute. Der Jubel unglaublich, der Stadion explodiert in Nevers und praktisch 10 Sekunden danach legen wir diesen Versuch, wo der Stadion in Brief, das habe ich noch nie erlebt, es ging hoch wie ein Feuerwerk. Und es war unglaublich, weil wir alle auf der Bank saßen und dieses Spiel geguckt haben, Trainer, Präsident, Sportdirektor, alle haben eben auf dieses Spiel geguckt, Nevers Dax. Und Nevers legt den Versuch und wir sind alle so, ja, scheiße, jetzt wird es schwer. So. Und dann legen wir eben den Versuch und dann sehen wie beim Mauerfall, ja, unglaublich. Das Einzige, was gefehlt hat, das heißt ja noch, aber ansonsten ähnlich. Und ich denke, ein super würdiger Abend für Said, so zu verabschieden in seinem letzten, oder vorerst letzten Heimspiel. Und ja, ich weiß nicht, Marc, willst du noch was ergänzen?
Ich glaube, zu dem Spiel ist, alles gesagt, es war eine wilde Konferenz. Also ich persönlich habe meinen Blick eher nach unten gehabt, weil ich finde den Abstiegskampf immer spannender, wenn es denn einen gibt. Und ich hatte meinen Blick nach unten und es war ja, ich meine, auf beiden Seiten so herzzerreißend, was passiert ist in den Ecken. Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie die Stimmung in der Wehr war nach diesem Zusammenbruch. Es ist, oder nicht Zusammenbruch, es war ja schon trotzdem ein klarer Sieg, ne? Aber klar zu siegen und dann trotzdem zu verlieren in der Tabelle ist schon echt bitter. Es war eine, ja, diese Konferenz lässt mich irgendwie ein bisschen sprachlos zurück. Also es ist so viel passiert und so viel Kampf, was man in den letzten Jahren irgendwie manchmal so ein bisschen hat vermissen lassen. Also erinnern wir uns vorletztes Jahr oder so, wo es diesen Dreierkampf im Abstiegskampf gab und alle drei Teams sich einfach haben abschlachten lassen und sich nichts mehr verändert hat. Und wir hatten dieses Jahr mit Montauban, die in Aurillac irgendwie in der 80. Minute noch entscheidenden Defensivbonus geholt haben. Mont-de-Marsan, die ja Rouen mit einem ja wilden 100-Meter-Versuch in die dritte Liga spielen. Weiß man immer gar nicht, wo man anfangen soll.
Es ist super schwer, diese ganzen Gedanken zu bündeln. Also auch gerade für mich gerade ist ja irgendwie, also ich hoffe, ihr habt es verstanden, weil natürlich immer viel Zeitsprünge und so sind, weil man ja auch die Ausgangslage aller Vereine erklären muss. Und mit den Zeit, also ich hoffe, ihr habt es verstanden.
Ich würde vielleicht wirklich erstmal die irrelevanten Spiele einfach mal kurz abhaken nochmal. Also einige hatten wir ja schon. Colomier hat gegen Valence verloren, 14-23. Demenze wurde in der 56. Minute eingewechselt. Provence-Grenoble, ein Spiel, das wir sehr, sehr gut im Halbfinale wieder haben könnten. Kommen wir gleich dazu. 44-20, am Ende kein spannendes Spiel. Jos Nowostad hat 60 Minuten knapp gespielt. Ein bisschen wild vor der Partie, kurzfristig eine halbe Stunde vor der Partie. Das Verwaltungsgericht von Versailles hat entschieden, dass man keinen Eilantrag, keine Blitzverhandlung über den Punktabzug von Grenoble haben möchte, weil der Verein ja eh keine Möglichkeit mehr hätte, das Halbfinale zu erreichen, was rein rechnerisch einfach falsch war. Aber gut, sei es drum. Ja, Jean Van hatten wir schon. Marx hat auf der 6 gespielt, hat sich einen Stern in der Midol verdient, obwohl er nur 50 Minuten gespielt hat. Und ja, ne Verdax haben wir gerade in dem großen Kontext schon mal drüber gesprochen. Maxime Oldmann hat durchgespielt und eine 14 Minuten Versuch für Dax gelegt. Es war Jungulem, Bizi, 30-14. Lassen wir mal auch dahingestellt. Ja, Mornemar-Saint-Rouen ist für mich so ein kleines bisschen das Spiel, was so am meisten hängen geblieben ist. Ihr müsst euch vorstellen, Montauban zu dem Zeitpunkt eigentlich mehr oder weniger abgestiegen.
Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber unser Ernährungsberater arbeitet für Brief und aber auch für Montauban. So macht sozusagen die Pläne.
Ja.
Ich habe am Spieltag immer einen Brief und wir haben halt immer natürlich die Zeit, die Scores aktualisiert und wir mussten, es tut mir leid, wir haben ihn so meinten, so ja, jetzt verlierst du erstmal einen Job hier, mein Junge, weil National, da könnte sich das nicht leisten mit Ernährungsberater. War sehr lustig, aber gut, wir sind natürlich happy und hoffen, dass er seinen Job in Montauban behält. Ja, aber bitte.
Noch sind sie nicht gerettet.
Ja, noch nicht, ja.
Kommen wir noch dazu. Auch persönlicher relevant, aber gut, sie waren eigentlich schon abgestiegen. Auch der Defensivbonus hätte sie nicht gerettet, wenn Rouen gewonnen hätte. Jetzt war es so, dass es unentschieden stand und Rouen nach der Sirene einen Penalty-Kick von weit außen hatten, um die Führung zu übernehmen. Peter Leiden, niederländischer Nationalspieler, tritt den Ball Zentimeter neben die rechte Torstange. Mornemarsan fangen den Ball und legen auf der anderen Seite des Feldes einen Versuch.
Also
es ist wirklich, weißt, es ist wirklich so bitter. Es tut mir wirklich leid, weil sie haben so viel reingeworfen jetzt in der zweiten Saisonhälfte, hatten tolle Resultate und jetzt am Ende wirklich so zu verlieren und so abzusteigen. Ja, erhobenen Hauptes sicherlich, aber abgestiegen bist du ja trotzdem.
Aus dem Spiel ist nichts gewesen.
Ja, und also das ist ja ein bitteres Saisonende. Bin gespannt sein, wie es da weitergeht. Montauban haben gegen Aurillac im Derby eigentlich auch kein mega gutes Spiel gemacht. Also es war am Ende, ja, sie haben am Ende nach der Sirene noch diesen Defensivbonus geholt, aber der hätte ihnen nominell eigentlich nicht gereicht. Und ja, hätte ich Rouen gegönnt,
ja,
wenn wir mal ehrlich sind.
Auf jeden Fall, so stark zurückgekommen. Waren ja auch mal zwischenzeitlich schon irgendwie 31-6 hinten. Haben dann aufgeholt, wie die Feuerwehr. Ja, aber wirklich gut aufgeholt. Und dann so zu verlieren, wo man... Und Montauban irgendwie auch komisch, dass sie ihr Squad in Colomiers rotieren, wobei es für Colomiers eigentlich um gar nichts mehr geht. Ja. Und dass sie am letzten Tag in Aurillac nicht gewinnen werden, das hätte ich halt auch sagen können, weil Aurillac spielt zu Hause, die haben den Klassenerhalt, die wollen feiern, das Stadion wird pickepacke voll sein, die werden nicht verlieren. Wenn die einfach nicht, wird einfach nicht passieren. So, das ist nicht Aurillac. Und da das Coaching fand ich persönlich dann irgendwie nicht so klug. Und aber gut, so ist halt der Sport. Ne? Legst ja am Ende diesen einen Punkt und bist dann drin. Nur um sicher zu gehen, hätte Rouen unentschieden gespielt, wären sie doch auf dem 16. wären sie auch in der Relegation gewesen, richtig?
Ich glaube ja. Also ohne den Defensivbonus, ja.
Oder hätten sie einfach den Kick reingemacht.
Ja, ne, das ist so die Krux an der Sache. Vielleicht noch zur Personalfrage. Florent Wiczorek, der entlassene Trainer von Montauban, steht nächste Saison wahrscheinlich als Scrum-Coach von Saracens in der Premiership. Mal schauen. Ich guck gerade, was wir vergessen haben. Eigentlich glaube ich, haben wir alles in der Pro-Tour. Zumindest für den Moment, wenn wir auch noch zu den anderen Ligen kommen wollen. Da sind zwar nicht mehr allzu viele Spiele, aber mal schauen. Halbfinale, also vielleicht waren wir für unten an Rouen offensichtlich abgestiegen. Montauban in der Relegation gegen den Verlierer des Finals, den National. Da kommen wir gleich zu, möchte ich mich aber nicht hetzen, weil das keinen Spaß macht. Halbfinale haben wir gerade schon erwähnt. Könnte es wahrscheinlich wieder ein Provence-Grenoble geben. Grenoble spielt zu Hause gegen Dax. Stadion ist jetzt schon ausverkauft. Oder war sogar schon gestern ausverkauft am Dienstag. Mal sehr gespannt. Und wann spielt gegen Béziers oder Brive? Auch da bin ich sehr gespannt, wie das Stade de la Méditerranée, beziehungsweise das Stade Raoul Barrière dann am Ende aussieht, wie viele Menschen da sind. Für Béziers wird's, also Dax, für die Historie oder für die Geschichtsbücher der erste Aufsteiger, die es in die Playoffs geschafft haben, direkt. Für Béziers das zweite Playoff-Spiel in den letzten 10 Jahren. Sie haben es einmal reingeschafft. Das erste Playoff-Heimspiel, das sie in der Pro D2 seit dem letzten Aufstieg haben. Das letzte Playoff-Heimspiel hatten sie 2011 noch in der Föderal, damals gegen Tiros. Das erste Mal seit Menschengedenken gefühlt, war die Formulierung,
Seit dem Okal.
dass der Verein nicht im Minus ist oder kein Minus für die Saison macht. Dazu sehr förderlich, der Verein aktuell ja im Besitz der Stadt, verhandelt aktuell mit einem französischen Investor und einem nicht französischen Investor. Eine der beiden Gruppen wird den Verein wahrscheinlich übernehmen. Man ist in sehr guten Gesprächen. Mal sehr gespannt, wie es in BC weitergeht. Ich habe es immer gesagt, dass es leider ein Verein mit sehr, sehr viel Potenzial ist. Großes Stadion, große, passionierte Rugby-Fangemeinde in der Region und dazu ein sehr talentierter Spielerpool in der Gegend. Könnte ein echtes Schnäppchen sein, wenn man es clever anstellt.
Den gab es ja noch vor nicht allzu langer Zeit sogar nur für 1 € zu kaufen, wenn ich mich richtig entsinne. Aber gut, nach so einer Saison gehen natürlich die Stocks gehen ab.
Bei 23% Zuschauerzuwachs über die Saison verteilt. Das macht es dann natürlich deutlich einfacher. Vielleicht der Übersicht halber nochmal eine Zusammenstellung von Info Pro D2, die Tabellenplatzierung mit den Budgets gegenübergestellt haben. Müssen uns ein bisschen beeilen. Wir gehen es vielleicht ein bisschen schneller durch. Ich glaube, wirklich raus fällt Agen.
Sonst können wir auch die Budgets machen, dann irgendwie eine Extra-Folge, in einem Season Recap, wenn du möchtest.
Ja, machen wir vielleicht
Weil wir haben ja
so.
noch Narbonne, das ist sicherlich einiges an Zeit, auch wenn
Ja,
dein Herz
einiges.
blutet.
Ja. Also ich hoffe nicht einige, aber ein bisschen was schon. Und die erste Liga der Frauen hatten ja auch ihre erste Playoff-Phase. Soll natürlich alles seine Zeit kriegen.
Deswegen, wenn ihr nochmal eine Extra-Folge über die Budgets haben wollt, dann schreibt es natürlich. Ist schon vorbereitet, ist schon in den Startlöchern.
Wir haben ja eine lange Sommerpause. Da kriegen wir das dann bestimmt alles gut unter.
Vielleicht,
Für die
das ist
Top-Kartoffel
jetzt
natürlich auch sehr spannend.
nicht mit Marc abgesprochen, aber vielleicht ja, dann können wir sogar dann mit euch über französischen Rugby reden oder sowas. Ja, mal gucken. Ne?
Kriegen da bestimmt irgendwas
Macht dann
hin.
unser Technikteam aka Marc ready.
Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Wir finden bestimmt gute Möglichkeiten, was wir im Sommer, da finden wir spannende Dinge, über die wir reden können. Da bin ich optimistisch. Ich glaube, da gibt es einiges. Ist einiges. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele, haben wir
Wenn
noch.
ihr dann nämlich im Sommerurlaub in Lubilo am Weintest, nee, nicht am Wein, sondern am Oliventesten seid, dann kriegt ihr auch was auf die Ohren, ja, wir lassen euch nicht alleine. Aber bitte.
Vielleicht trifft man sich ja sogar. Wobei, September wird es eher, aber naja, mal schauen. Kann ja meinen Urlaub noch nicht buchen, wenn ich nicht weiß, wie der Spielplan nächste Saison aussieht. Narbonne in Nizza, beziehungsweise Nizza Narbonne in Chambéry im Finale. 12 Fanbusse aus Narbonne, 7 aus Nizza. Das Spiel wurde auf der Tribüne gewonnen und auf dem Feld verloren. 39 zu 30 am Ende für die Mann von der Côte d'Azur.
Wie sehr tut's weh, immer noch jetzt?
Also es ist ja in aller Fairness, es ist eine Sache, man hat mit dem Ergebnis gerechnet. Ich sage nicht, dass es mega überraschend ist. Aber geil ist es nicht. Geil ist es nicht, zumal ich halt auch sagen muss, dass ich für die Relegation nicht mega optimistisch bin. Und selbst wenn sie gewinnen, ist das Spiel so spät, dass der Kader wahrscheinlich gar nicht mehr richtig auf eine Zweitligasaison vorbereitet werden kann. Ich bin nicht optimistisch, was das angeht. Von daher bin ich schon enttäuscht. Nächste Saison wird auch nicht leichter. Ich denke, es war eine fantastische Saison in dem Sinne für Narbonne, dass ein Publikumszuspruch da war, wie man ihn lange nicht gesehen hat. Das Stadion war voll, das Stadion ist renoviert, der Kader ist gut und jung. Man verliert tatsächlich mal wenige Spieler an Carcassonne, bin ich auch sehr überrascht. Es war insgesamt eine anständige Saison. Trotzdem ist natürlich sehr, sehr bitter, dieses Finale zu verlieren, zumal man ja kurz vor Ende noch die Chance hatte, das Spiel tatsächlich zu gewinnen. Also Nizza hat das Spiel erst in den letzten Minuten vor Ende gedreht mit einer Penalty und einem Versuch. Wobei der Versuch kam, als das Spiel eigentlich schon entschieden war. Das war dann nur noch die Cherry on top. Aber ja, es ist schon... Ich bin nicht begeistert.
Ich sag mal so, Marc, um dich aufzumuntern. Ich habe jetzt schon prominente Stimmen gehört. Prominenteste Stimmen gehört, ja. Die tatsächlich Narbonne die Überraschung, die daran glauben. Also, wenn dir das, ich sag dir nach der Aufnahme mal, wer das wäre. Aber ich glaube auch nicht dran eigentlich. Aber ich, jetzt, es gibt schon einige Einschätzungen, die zumindest behaupten, Narbonne macht das. Ja.
Ich bin gespannt. Übernächstes Wochenende, 1. Juni-Wochenende, geht zu Hause gegen Montauban. Es ist möglich, natürlich ist es möglich.
Vor allem in Narbonne, das darauf
die Übertonung. Ja. Ja, es ist alles absolut möglich. Ich möchte nichts ausschließen. Ich werde das Spiel natürlich mit voller Inbrunst komplett in Orange und Schwarz gekleidet verfolgen. Persönlich glaube ich nur noch nicht dran. Aber ich lasse mich natürlich sehr, sehr gerne positiv überraschen. Wir werden sehen. Für Nizza ist es der erste Aufstieg für diese Iteration des Vereins. Ist ja mehrfach neu gegründet worden. Das erste Zweitligaspiel seit der Insolvenz 2001. Die letzte Insolvenz des Vereins war 2012. Daher natürlich auch schon wieder neu gegründet. Aber ja, ein Verein, da mussten sie lange kramen.
Geht das so? Ich kann einen Verein gründen, dann geht der Insolvenz, dann melde ich den ab und dann melde ich den dann einfach dann zwei Tage später wieder an und habe keine Schuld mehr. Ist das so das Prinzip, oder?
Naja, du musst Namen und Logo leicht verändern. Man, jetzt ist das
aus Nizza Rugby vorher Club was. Nizza wird Nizza Rugby Club.
Ja, Nice Rugby Côte d'Azur und ja, letzten Endes, ja. Ein bisschen umständlicher ist es, aber prinzipiell, ja. Gibt ja so einige Kandidaten, die dieses Game durchgespielt haben. Geht auch um Fußball übrigens. Für die, die es nicht wissen. Es geht. Man ist sehr optimistisch, dass man die infrastrukturellen Probleme schnell gelöst bekommt. Man habe eine sehr, sehr gute Beziehung zum Rathaus und müsse da nicht lange auf Genehmigungen warten. Ist natürlich schon so, dass mit nicht mal 3000 Plätzen offiziell das Stade des Arboras viel zu klein ist. Die Frage ist, wird die zweite Tribüne für die nächste Saison fertig? Oder verlegt man potenzielle Derbys, wie zum Beispiel gegen Provence Rugby, die vielleicht oder vielleicht auch nicht aufsteigen, muss man ja abwarten. Könnte man entweder in der Allianz Riviera spielen, wobei ich nicht glaube, dass sie 30.000 Zuschauer kriegen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch immer noch das Charles Kaufmann, was aktuell nur von einem Athletikverein genutzt wird und 15.000 Plätze hätte. Könnte man sicherlich für Rugby gut umrüsten und das ist dann vielleicht eine Zwischenlösung für die größeren Spiele, wenn der Montpellier zu Besuch ist. Das geht dann bestimmt. Ne? Budget möchte man allerdings nur moderat erhöhen. Also mal schauen, wie der Kader fürs nächste Jahr aussieht. Das alles dann natürlich abgewartet.
Was jetzt zeitlich, deswegen nur ganz kurzer Einwurf, was auch natürlich super schwer ist, jetzt für so einen Aufsteiger ein Recruitment anzupassen, weil, muss ja ganz klar sagen, die meisten Spieler haben ja schon letzten Frühling für die, sag ich mal, die Saison unterschrieben, die dann jetzt bald beginnt. Also wenn ihr versteht, was ich meine, halt, ne? Das heißt also, wenn ich einen Vertrag unterschreibe bis sag ich mal, jetzt Saison 2024, 23, 24, Dann unterschreibe ich den Vertrag für die Saison 2024-25, unterschreibe ich dann, bevor sozusagen die 23-24 angefangen hat, im Endeffekt. Das heißt also, es macht es super schwer für jetzt diesen Aufsteiger, Nice, Spieler zu finden, weil die meisten einfach jetzt halt nicht mehr auf dem Markt sind, so, weil einfach zu spät ist, ne? Und es natürlich auch richtig und verantwortungsvoll ist, einen Aufstieg nicht einzuplanen und sozusagen dann schon Spieler zu unterschreiben.
Wobei Perpignan für die Top 14 mit dem natürlich gut gefahren ist, aber die haben natürlich auch andere budgetäre Voraussetzungen. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen, muss man abwarten, wie es da weitergeht. Prinzipiell ein Kader, mit dem sie durchaus in der zweiten Liga bestehen können, wobei einige Leistungsträger natürlich mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben. Ormaceer, Aliangi, Langi, natürlich alle schon die Mitte 30 überschritten. Also mal abwarten, wie es da weitergeht. Ja, weiter geht's auch in der National 2. Und zwar in der National 2 für Vienne. Wie erwartet, eigentlich wie erwartet, das Relegationsspiel gegen Olympique Marcoing Rugby verloren. Damit Lille als nächster Nordverein in der National vertreten. Wird dort sehr, sehr spannend. Das nächste Auswärtsspiel ist dann Rouen, was dann geht. Ansonsten nach Süden das nächste Auswärtsspiel wahrscheinlich Chambéry. Das sind dann Hinfahrt 1200, 1300 Kilometer.
Muss der Privatjet rausgeholt werden.
Ja, wir haben bei Rennen drüber geredet vorletzte Saison. Ist immer das Budget, da kommen wir wieder an so unsere Grenzen. A, weil sie die Spieler überbezahlen müssen, um nach Lille zu kommen. Und B, weil sehr, sehr viel Geld für Reisekosten draufgehen wird, dass sie nicht ins Recruitment stecken können. Können sie nur hoffen, dass es für Jär finanziell schwierig wird. Wollen wir mal schauen. Ansonsten kommen wir natürlich noch zu den Viertelfinalspielen, beziehungsweise Halbfinalspielen in den Playdowns bei den Frauen. Und dort gab es eigentlich keinerlei Überraschungen, deswegen das auch sehr schnell abgehakt. Bordeaux hat 46-13 gegen Lyon gewonnen. Das ist keine Überraschung. Blagnac hat 24-15 gegen Montpellier gewonnen. Auch das nicht wirklich eine Überraschung, wenn wir ehrlich sind. Romagnat hat überraschend hoch gegen Grenoble gewonnen, auch wenn der Sieg selbst keine Überraschung war, 52-7. Und Toulouse hat nicht ganz so hoch gewonnen wie erwartet, 32-11. Das also alles wie erwartet. Halbfinale Bordeaux, Blagnac und Romagnat Toulouse. Auch das dann tatsächlich mal sehr spannende Spiele. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht. In den Playdowns war das Halbfinal-Hinspiel. Lens, Bobigny trennen sich 7-7. Dann natürlich mit deutlich besseren Ausgangslagen für das Team aus den Pariser Vororten, aus den Banlieues. Bobigny mit dem nächsten Heimspiel natürlich dann in der besseren Position. Rennes hat 31-14 bei Stade Français gewonnen, bei den Pink Rockets. Auch das natürlich eine sehr komfortable Situation für die Playdowns, für das Rückspiel. Die Verliererinnen, wie gesagt, steigen direkt ab. Die Verliererinnen des Finals müssen in die Relegation gegen die Zweitligameisterin. Aber dazu dann mehr, wenn es tatsächlich soweit ist. Ansonsten.
Bevor wir uns bedanken, exklusiv vor einer halben Stunde reingekommen, TV-Rechte der Top 14 bleiben bei Canal Plus. Der Vertrag wurde verlängert, der eigentlich bis 2027 ging, vorzeitig verlängert bis 2032. Ja, da wisst ihr Bescheid, ihr wisst, ihr habt sie als erstes gehört. Dazu dann mehr in der nächsten Folge, denke ich. Aber ja, hat mir wieder
Ja,
super Spaß gemacht,
definitiv.
Marc, auch wieder mal ein bisschen vom Thema abzuweichen. Macht mir persönlich immer großen Spaß. Ich hoffe euch auch. Könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben an unsere E-Mail-Adresse.
Info@bleublaurugby.de. Schöne Grüße auch an alle, die mir Grüße und Bilder aus München geschickt haben vom Challenger-Turnier. Ich habe noch nicht allen geantwortet. Ich arbeite noch dran, aber an dieser Stelle schon mal schöne Grüße zurück. Hat mich sehr gefreut. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann mit den ersten Knockout-Spielen und natürlich, wie könnten wir es vergessen, einem Champions Cup-Finale. Wir freuen uns darüber zu reden, wie Toulouse den nächsten Pokal gewonnen hat.
In diesem Sinne,
Hoffentlich.
alles Gute, alles Liebe, bis zur nächsten Woche. Tschüss!
Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.